Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Unkas Gemmiker und ich begrüße heute den ganzheitlichen Zahnmediziner Dr. Johann Lechner. Hallo Hans.
Hallo, schönen guten Abend, Unkas.
Schön, dass du hier bist und wir wollen uns über weitere Themen im Bereich des Mundes unterhalten, jenseits von Amalgam sozusagen. Und da gibt es noch weitere Dinge, die wirklich wichtig sind, die auch Biotoxine, die dort entstehen. Und bevor wir in dieses wichtige und interessante Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
Ja, ich betreibe seit über 40 Jahren jetzt in München eine Praxisklinik für ganzheitlich integrative Zahnmedizin, wobei wir gerne Zahnmedizin mit großem Z schreiben, aber dann auch mit großem M, weil wir eigentlich versuchen, wenn ich sage wir, meine ich unser ganzes Team, inklusive meiner Mitarbeiterinnen, weil wir versuchen, den Blickwinkel etwas weg vom Zahn hin zu den Organen, hin zum Gesamtsystem zu richten. Das Thema heißt eigentlich, der Zahn steckt tiefer als im Kiefer. Und das sollte also ausdrücken, dass von Zahnversorgungen, die wir Zahnärzte routinemäßig machen, in dem Bemühen, die Zähne als mechanisches Kauwerkzeug zu erhalten, machen wir Kunstgriffe. Und einer dieser Kunstgriffe ist die berühmte Wurzelfüllung. Das heißt, einen Zahn, der durch die Karies so weit abgestorben ist, dass man ihn erhalten kann, also nicht ziehen muss, sondern durch eine Wurzelfüllung als Ersatz des gesunden Nerven- und Gefäßbündels, dass man diesen Zahn mechanisch erhält. Das ist im Grunde eine gute Idee. Das ist im Grunde ein legitimes Bemühen, die Zähne zu erhalten. Die Frage ist aber, was passiert jetzt in diesem Organ Zahn, wenn wir seine Innervation und seine Gefäßversorgung entfernen? Und wenn du erlaubst, hätte ich hier ein paar Bildchen zum Zeigen.
Ja, gerne.
Hier sieht man also jetzt einen wurzelgefüllten Zahn, die Röntgenaufnahme eines wurzelgefüllten Zahnes. Diese Röntgenaufnahme sieht also so aus, als ob der Zahn hier eigentlich keine wesentliche Entzündung hätte. Die Wurzelfüllung geht nicht ganz bis zur Wurzelspitze. Ist also eigentlich relativ unauffällig röntgenologisch. Wenn man diesen Zahn zieht, hat der Zahn allerdings nicht diese Farbe, das schöne elfenbeinhelle Farbe eines gesunden Zahnes, sondern er ist rötlich-schwärzlich verfärbt. Und jetzt ist die Frage, was verfärbt diesen Zahn so rötlich-schwärzlich? Ja,
das sieht aus, wie, als wäre das, ich sage jetzt mal, Fleisch wäre.
Ja, aber es ist eigentlich ein schöner, fester Zahn, verliert aber völlig seine schöne, helle Dentinfarbe. Warum? Das sind wunderschöne Aufnahmen, die ich aus der Literatur habe. Wir sehen, dass in so einem Zahn, dass der nicht dicht ist wie ein Stück Beton, sondern dass in so einem Zahn sogenannte kleine Kanälchen drin sind, Dentinkanälchen. Und in diesen Kanälchen, und hier sieht man das vergrößert, diese Kanälchen hier sind bakteriell besiedelt. Das sind also lauter hier filamentöse Bakterien, also Bakterien. Und diese Bakterien wohnen da drinnen. Und was machen lebendige Lebewesen wie Bakterien? Lebendige Lebewesen wie Bakterien, ich gehe einfach mal weiter. Hier, diese Bakterien haben einen Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel, das sind Aminosäuren. Und diese Bakterien leben von diesen Aminosäuren, bauen diese Aminosäuren ab. Und wie bei uns Menschen kommt hinten raus ein Stoffwechselprodukt. Und dieses Stoffwechselprodukt sind hier Schwefel-Wasserstoffverbindungen, also H2S und NH4. Und wenn man jetzt einen Zahn aufmacht, hier, und diese Bakterien hier praktisch freisetzt in die Luft, dann stinkt dieser Schwefelwasserstoff und dieses Ammoniak genauso wie beim Bauern hinterm Haus. Und jetzt sind wir schon eigentlich bei dem Thema, nämlich, dass diese sogenannten flüchtigen Schwefel-Wasserstoff-Verbindungen, also Hydrogensulfid, Schwefelwasserstoff, Mercaptan, dass diese produziert werden von diesen Bakterien, die in diesen avitalen oder endodontisch mit Wurzelfüllung behandelten Zähnen drin sitzen. Und jetzt ist die Frage, warum sind Schwefelwasserstoffe möglicherweise giftig? Das ist jetzt nur ein Zitat. Aber Schwefelwasserstoffe blockieren leider unsere biologischen Systeme und da in erster Linie Enzyme. Ohne Enzyme würde unser Organismus, ich weiß nicht genau, in welchem Faktor, nehmen wir den Faktor 100, langsamer arbeiten, als es tatsächlich tun muss. Das heißt, Enzyme sind die Motoren des Lebens. Und jetzt gibt es eine interessante Untersuchung von meinem Freund, Professor Boyd Haley. Er war Chemieprofessor an der University of Kentucky. Und jetzt geht es hier bei dieser ganz wichtigen Problematik um Adenosintriphosphat. Was ist Adenosintriphosphat? Adenosintriphosphat ist der Treibstoff unseres Körpers. Ohne Adenosintriphosphat, ohne ATP, so sage ich zu meinen Patienten, haben sie einen Porsche und der Tank ist leer. Und jetzt gibt es hier einen interessanten Versuch. Er hat nämlich hier mit Zahntoxinen hier die Enzyme, die dieses ATP bereitstellen. Das findet in den Mitochondrien statt. Die Mitochondrien sind also damit die Kraftwerke unseres Lebens, die Kraftwerke unserer Zelle. Und diese Mitochondrien produzieren das ATP. Und jetzt gibt es einen interessanten Versuch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wissenschaftlich. Wir untersuchen jetzt ein Enzym, und das heißt Pyruvatkinase. Das ist ein ganz wichtiges Enzym in der Bereitstellung von ATP. Und jetzt sehen Sie hier so schwarze Flecken, hier. Und diese schwarzen Flecken, sie ist die grafische Darstellung der Aktivität dieses Enzyms, dieser Pyruvatkinase. Okay? Das heißt, normalerweise hier hat dieses Enzym diese Aktivität. Also nehmen wir mal an, dieser schwarze Klumpen ist 100% freie Aktivität dieses Enzyms. Jetzt geben wir eine stark verdünnte, also hier in dem Fall 15 Mikroliter verdünnte Lösung aus einem wurzelgefüllten Zahn hinzu. Das heißt, man legt diesen wurzelgefüllten Zahn in Wasser und wartet, bis eine bestimmte Lösung entsteht. Und diese Lösung wird stark verdünnt und dann geben wir die dazu und dann sehen wir, hoppla, jetzt beträgt die Aktivität unserer Pyruvatkinase nur noch 30% der eigenen ursprünglichen Aktivität. Wenn wir jetzt eine gleich verdünnte Lösung von Schwefelwasserstoff dazugeben, dann haben wir eine Restaktivität der Pyruvatkinase von immerhin, sagen wir, 50%. Was heißt das? Das heißt, dieses bekanntermaßen stinkende Schwefelwasserstoff blockiert die ATP-Bereitstellung in den Mitochondrien nur halb so stark in der gleichen Verdünnung, 15 Mikroliter, wie eine Lösung aus einem wurzelgefüllten Zahn. Das ist eine relativ erschreckende Erkenntnis. Ich gehe jetzt da mal wieder raus, dass dieses wunderbare wurzelgefüllte Kauwerkzeug, mit dem ich schön kauen und beißen kann, eigentlich die Energie meines Körpers limitiert, einschränkt. Energie heißt in dem Fall weniger Abwehrkraft, weniger geistige und körperliche Aktivität, heißt unter Umständen auch vermehrte DNA-Brüche, die nach der Wissenschaft vielleicht zu Tumoren führen können und so weiter. Können, bitte, nicht müssen. Das hängt immer vom individuellen Fall ab.
Ja, das ist ja, viele Menschen leiden ja heutzutage unter Antriebsschwäche, Müdigkeit, chronische Müdigkeit, jegliche Formen und Abstufung der Erschöpfung. Ich war ja selber dabei. Ich denke, da gibt es bei vielen Menschen Probleme sozusagen im Mundbereich. Ich kriege das natürlich mit. In meinem Reich Bio 360 sozusagen habe ich so viele Menschen inspiriert, schon wirklich was für ihre Zahngesundheit zu tun. Ich kriege das jetzt mit, wie viele Leute dabei sind, ihre Zähne zu sanieren, es schon getan haben oder es vorhaben. Das ist schon toll. Aber da zeigt sich natürlich auch, wie viel es dann wirklich dort aufzuarbeiten gibt. Ne? Und das ist ja, wie sieht das denn bei dir in der Praxis aus, so ein typischer Fall von jemand, der, du hast ja gesagt, du kümmerst dich mit um das große Z, also um die Zähne, aber auch um den ganzen anderen, um den Rest des Menschen sozusagen. Menschen, die mit ja, chronischen Beschwerden zu dir kommen, wie sieht es denn bei denen im Mund überhaupt aus?
Naja, in der Regel sind es drei, also zwei große Zielaspekte. Es geht um die chronisch-toxischen Belastungen, also beginnend beim Amalgam, geht über andere Metalle, Zahnmetalle. Und endet eben bei diesen Zahntoxinen. Der andere Bereich ist das chronisch entzündliche Komponente. Und da sind wir bei diesen Kieferostitiden, bei diesen verborgenen und nicht, in der Regel nicht schmerzenden chronischen Entzündungen im Kieferareal. Wir nennen sie fettig-degenerative Osteolysen des Kieferknochens. Landläufig werden sie auch als NICO bezeichnet. Wobei ich sagen muss, wenn diese fettig-degenerativen Anteile den Trigeminusnerv irritieren und der Patient leidet unter Gesichtsschmerzen, dann ist es eine NICO. Wenn diese fettig-degenerativen Anteile Rheuma machen, dann wäre es eine RICO, also eine Rheuma-induzierende kapitätenbildende Osteonekrose. Und dann induzieren eben diese Entzündungsreaktionen auch Tumore, sie induzieren die Entwicklung von Alzheimer, sie induzieren die Entwicklung von verschiedensten Multiple Sklerose, neurologische Erkrankungen und so weiter. Und das hier haben wir jetzt eine Verbindung zum Körper, nicht über diese Toxine, Schwefelwasserstofftoxine, wie ich sie vorher gezeigt habe, sondern dann haben wir die Verbindung vom Kiefer zum Gesamtorganismus, einen Entzündungsbotenstoff und der heißt Rantes.
Ja, gut, dann lass uns in das Thema auch noch einsteigen. Also jetzt schon sozusagen die sogenannten NICOs, F-Docs, RICOs, wie auch immer, wir nennen sie als einfach mal NICOs. Ja, von mir aus auch F-Docs, aber ist wirklich so, also ich bin ja schon froh, wenn die Leute überhaupt nie wissen, was ein NICO ist. Die meisten Menschen haben davon noch nie gehört. Wenn man auf die Straße gehen würde und würde einfach mal ein Interview machen, sozusagen in der Fußgängerzone, dann garantiere ich dir, dass 99% der Menschen das noch nie gehört haben.
Und der Grund, warum sie es nie gehört haben, ist ganz einfach. Sie sind auf den normalen Röntgenbildern, sind diese NICOs nicht zu erkennen. Und zweitens, wenn es nicht diesen Gesichtsschmerz macht, weiß der Patient nicht, dass er diese chronische Entzündung im Kiefer über Jahre und Jahrzehnte mit sich herumträgt, weil es tut ihm nicht weh. Er spürt nur die Fernwirkung. Und die Fernwirkung wird über diese Entzündungsbotenstoffe vermittelt.
Was für eine Fernwirkung hat das denn?
Naja, Rantes ist ein Entzündungsbotenstoff. Das heißt, eigentlich ist es natürlich der Körper macht ja nichts Unvernünftiges. Wir haben diesen Entzündungsbotenstoff im Körper, um wenn man sich in den Finger schneidet zum Beispiel, sorgt Rantes dafür, dass andere Entzündungsbotenstoffe, also Leukozyten, Lymphozyten, an den Bereich der Wunde kommen und dass damit die Wunde dann richtig heilt. Wenn die Wunde ausgeheilt ist, geht Rantes wieder runter. Das heißt, in einem gesunden Organismus ist Rantes, steht zwar bereit, sowie die Freiwillige Feuerwehr, ist aber nicht aktiv. Wenn wir jetzt durch Zahnoperationen oder durch Implantationen oder auch durch Wurzelfüllungen oder was auch immer solche chronischen Entzündungen provozieren, im Sinne von schlechter Wundheilung im Kieferknochen, dann entsteht dort ein ständiges Rantes, eine ständige Rantes-Überexpression. Das heißt, der Körper versucht ständig in diesen nicht gut geheilten Wundarealen, versucht er ständig durch erhöhte Rantes-Werte das auszuheilen und schafft es aber nicht. Und das ist das Üble. Dann haben wir zwar einen unterschwelligen Entzündungsimpuls, der aber chronisch ist. Und das geht 5 Jahre gut und das geht 10 Jahre auch gut. Und irgendwann einmal reagiert auf diesen Entzündungsimpuls ein anderes Organ mit entsprechender Entzündung. Das können jetzt die Nervenscheiden sein. Dann kriegen Sie unter Umständen eine Multiple Sklerose. Das können die Gelenksinnenhäute, also die Synovien sein, dann kriegen sie Rheuma. Und unser Ansatz ist jetzt nur der zu sagen, hoppla, wir reduzieren jetzt diesen Entzündungsinput, wir mindern den über Rantes, in der Hoffnung, dass dann der Körper seine Symptome, also Multiple Sklerose, Rheuma oder was immer es ist, auch zurückbildet. Also das heißt, wir haben 2 große chronische Belastungskomponenten. Das Toxische, in erster Linie aus wurzelgefüllten Zähnen und Metall. Und das Zweite, chronisch entzündlich, diese Prozesse im Kieferknochen.
Ja. Also wir haben eine chronische Entzündung. Das ist ja so, du hattest dieses Feuerwehrbeispiel genommen, als hätte man die ganze Jahre lang die Feuerwehrhundertschaften sozusagen überall in den Straßen rumhängen und die haben nichts zu tun. Da kann man sich vorstellen, die fangen dann irgendwann an, Alkohol zu trinken oder weiß ich nicht.
Ja, da passiert leider Blödsinn. Ich, wenn die Feuerwehr den ganzen Tag rumfahren würde mit den LKWs oder was auch immer, also das ist nicht gut.
Ne? Die sind ja alle 20 oder 25, also wenn die dann einfach nur rumhängen die ganze Zeit, dann kann man sich vorstellen, das führt zu nichts Gutem. Ja, ja, genau. Okay, also das sind die 2 großen Probleme. Sind denn Wurzelfüllungen, nochmal um darauf zurückzukommen, sind die überhaupt zu empfehlen? Machen biologische Zahnmediziner so etwas?
Naja, es ist so. Also Wurzelfüllungen haben im Allgemeinen bei biologischen Zahnmedizinern einen schlechten Ruf. Ich würde aber so sagen, es ist ja ein Versuch, einen Zahn zu erhalten. Im Grunde ist ja jede zahnärztliche Maßnahme, die einen kranken Zahn behandelt, ein Kompromiss.
Ja.
Wir versuchen mit einer Füllung die Zahnhartsubstanz wieder hinzukleistern, die die Bakterien weggefressen haben. Wir versuchen mit einem Implantat, also auch ein Kunstgriff, einen solchen Zahn zu ersetzen. Ja. Und wir versuchen eben mit der Wurzelfüllung auch so einen Zahn zu erhalten. Die Frage ist nur, gibt es Mittel und Methoden, zu erkennen, ob dieser wurzelgefüllte Zahn Gifte abgibt. Denn am Röntgenbild ist das ja nicht zu erkennen. Ich habe vorher das Beispiel gebracht. Nicht? Niemand sieht auf dem Röntgenbild Gifte. Kein Chemiker kann Gifte sehen. Jeder Chemiker sagt, mein Gott, da brauche ich einen Nachweis. Ich muss die Gifte irgendwie nachweisen. Simples Beispiel. Ich stelle 2 Gläser vor dich hin. In einem Glas ist Wasser, in anderem Glas ist Salzsäure. Beide Flüssigkeiten schauen gleich aus. Wenn ich sage, jetzt trink mal beide, in einem ist Gift, dann würdest du sagen, hoppla, ich möchte erst mal nachweisen, dass in dem einen neutrales Wasser ist und im anderen eine pH-1 Schwefelsäure oder Salzsäure setze. Nicht? Das ist der entscheidende Faktor. Nur von der Optik her kann niemand beurteilen, ob irgendetwas giftig ist oder nicht giftig ist. Und dazu gibt es eben ein Verfahren. Ich darf wieder auf mein Ding gehen. Dazu gibt es eben Verfahren. Sieht man das jetzt so?
Ja, perfekt. Gut,
wunderbar. Und dieses Verfahren vertreiben wir in unserer Firma. Und dieses Verfahren heißt Orotox. Es ist im Grunde ganz einfach. Man steckt hier an einem wurzelgefüllten Zahn, steckt man für 5 Minuten so eine Papierspitze an den Zahn in die Zahnfleischtasche. Nur bluten darf die Tasche nicht, das weiß aber jeder Zahnarzt. Man lässt es dann für 5 Minuten drin und gibt dann dieses Papierspitzchen in ein kleines Gefäß, das muss ich jetzt hier nicht im Einzelnen zeigen. Und dieses Gefäß, da ist eine Indikatorflüssigkeit drin und die färbt sich dann gelb. Und je gelber sich diese Flüssigkeit färbt, desto mehr Toxine sind in diesem wurzelgefüllten Zahn enthalten oder umgekehrt, gehen ständig von diesem wurzelgefüllten Zahn in den Körper hinein, diffundieren bis in die Mitochondrien und blockieren dort die ATP-Bereitstellung.
Okay, und das ist so viel, dass man das schon so an der Oberfläche schon messen kann sozusagen.
Richtig, das kann man, man nennt das semi-quantitativ. Das ist das gleiche Verfahren, wie man kennt es vom Urinstick, nicht, wo man überprüfen kann, gehe ich in Richtung Diabetes oder nicht, oder wie schaut es mit der Harnsäure aus oder sonst wie. Man kann das als ein ungefährer Hinweis, dass ich sagen kann, hoppla, der Zahn ist ungefährlich, aber der Zahn ist ein Problem. Ich kann das mal nochmal zeigen. Und ich würde dann gleich deine Frage beantworten, was tun wir als Alternative? Was machen wir denn? Was macht der biologische Zahnarzt, wenn jetzt ein so ein wurzelgefüllter Zahn ganz hohe Gifte hat? Und der Patient, konstruieren wir mal so einen Fall, hat ein Chronic Fatigue Syndrom, ist also ständig müde und niedergeschlagen. Ja. Da wir wissen, diese Toxine belasten die Mitochondrien, reduzieren die ATP-Bereitstellung, vermindern also die Energie, wäre es bei diesen Patienten nicht schlecht zu sagen, gut, wir nehmen lieber mal den Zahn raus, wir opfern den, weil er eine ständige Giftquelle ist und wir ersetzen diesen Zahn mit Keramik-Sofortimplantaten. Da haben wir jetzt hier einen schönen Fall. Nehmen wir mal diesen Fall her. Moment, ich muss wieder hier unten rangehen, sonst geht es nicht. So. Sie sehen hier, man sieht hier oben einen Patienten mit 3 wurzelgefüllten Zähnen. 3 heißt, er hat einen Toxingrad von Orotox von 3. Die Skala geht von 0 bis 5. Er ist also mittendrin, ist aber ein entsprechend hier toxisch belasteter Chronic Fatigue Patient. Und hier ist es nun wichtig, dass wir sagen, gut, diese Gifte belasten einerseits die Energiebereitstellung, so wie ich es vorher gezeigt habe, über diese Pyruvatkinase, ja, die blockieren die Mitochondrien. Und hier kommt ein zweiter Effekt dieser Zahntoxine raus, nämlich diese Schwefel-Wasserstoff-Verbindungen irritieren oder sensibilisieren auch das Immunsystem. Und bei diesen Patienten zum Beispiel hier, das können wir dann messen im Labor, stellen wir fest, hoppla, das Interferon Gamma, das ist ja ein Entzündungsbotenstoff, nicht? Interferon Gamma fördert zum Beispiel Rheuma, fördert Allergien, ja? Das ist hier, sollte maximal 0,3 sein. Wir haben hier 3,7. Wir haben hier praktisch eine 10-fache Überstimulation eines anderen Entzündungsbotenstoffes, nämlich Interferon Gamma. Und wenn dieser Patient jetzt zusätzlich zu seiner toxischen Belastung, also Müdigkeit und Erschöpfung, auch noch Rheuma hat, dann können wir sagen, gut, lieber Patient oder liebe Patientin, die Toxine blockieren toxisch deine Mitochondrien, deshalb bist du müde, kaputt, antriebsschwach. Gleichzeitig stimulieren diese Toxine aber dein Interferon Gamma und führen dazu, dass du neben deiner Müdigkeit auch noch Rheuma entwickelst. Wenn wir jetzt diese 3 toten Zähne rausnehmen und hier ging es nicht und hier die 2 mit Keramik-Sofortimplantaten ersetzen und 14.12.2010 und Jahre später mal nochmal einen Kontrollbefund machen, dann sehen wir, hoppla, jetzt ist das Interferon Gamma ist sogar unter 0,1. Also das Interferon Gamma ist also jetzt weg. Es wird nicht mehr provoziert durch diese toten Zähne. Und dem Rheuma-Patienten geht es über die Jahre hinweg wesentlich besser. Das ist jetzt so ein schönes Beispiel, wo wir sowohl toxische als auch entzündliche Komponenten im Labor nachweisen können. Orotox im Mund und Interferon Gamma im Labor.
Ja, also das Orotox ist eine tolle Maßnahme, um ganz sozusagen direkt in der Praxis das nach 5 Minuten nachweisen zu können.
Richtig.
Dann kann man sagen, okay, wir haben hier eine Situation, dann kann man es näher analysieren, dann nochmal vielleicht einen Blutwert nehmen. Und ja, ich habe, bevor ich angefangen habe, meine Zähne zu sanieren, habe ich auch Entzündungsmarker getestet und die waren jenseits von Gut und Böse, sage ich jetzt mal, also richtig hoch, auch Interferon Gamma beispielsweise.
Genau.
Und ich habe, als wir uns im Sommer 2020 gesehen haben, da hatte ich kurz vorher getestet und nachher kriege ich die Ergebnisse und die sind jetzt auch ganz, 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 ganz niedrig. Und da war ich noch gar nicht vollständig saniert, aber die wichtigsten Sachen waren bereits gemacht. Also auch schon, wenn man die größten Dinge sozusagen erstmal in Angriff nimmt, dann kann man schon gute Effekte damit erzielen. Wie sieht denn, ich stelle noch mal eine Frage, die ich eben schon mal gestellt habe. Wie sieht es denn aus bei den chronisch Kranken, die zu dir kommen? Was haben die denn für eine Situation? Was findest du denn da vor allem so in der Gesamtschau?
Ja, naja, gut. Also sagen wir mal so, die Patienten, die zu uns kommen, Amalgam spielt es nicht mehr die große Rolle, weil das ist schon mal irgendwie in der Regel herausgemacht worden. Aber eben diese beiden Komponenten, also die Toxine aus wurzelgefüllten Zähnen und diese chronischen Knochenentzündungen, das würde ich sagen, ist ein Problem, das viel weiter verbreitet ist, als es A, unter der Bevölkerung bewusst ist, weil jeder ist ja froh, wenn er irgendwie kauen kann, das ist klar. Und es ist auch viel zu wenig verbreitet, leider unter den Zahnärzten. Die Zahnärzte werden einfach ausgebildet, ohne dass diese Faktoren in irgendeiner Weise gelehrt werden.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie ist denn da die Akzeptanz in der schulmedizinischen Zahnmedizin?
Die ist nicht besonders gut, aber es ist so, im Gegensatz zu den Schulzahnmedizinern haben wir mehrere wissenschaftliche Publikationen, die also die Schädlichkeit belegen. Bisher ist keine unserer, ich kenne ein paar Kollegen, die auch sowas machen wie ich, ich habe jetzt gerade zwei PubMed, also ganz wissenschaftlich objektiv, mal in indexierte Untersuchungen gemacht. Ich kann gleich eine vorstellen. Die machen aber keine Gegenuntersuchungen. Nicht? Sie bezeichnen sich als Wissenschaftler, aber das wissenschaftliche Vorgehen, dass eine These mit einer entsprechenden Antithese widerlegt wird, das gibt es eigentlich leider nicht. Und das ist schade.
Es ist ja auch leicht nachzuweisen, denn man muss ja nur sozusagen da rangehen und dann kann man ja sehen, dass dort Biotoxine lagern, oder?
Also ich zitiere jetzt ganz kurz einen, darf ich wieder umschalten auf eine kleine Grafik, die ich ein bisschen vorbereitet habe. Also wir machen Folgendes, lass mich ganz einfach wieder. Wir ziehen tote Zähne, nehmen 5 tote Zähne, legen diese 5 toten Zähne für 24 Stunden in destilliertes Wasser. Danach entnehmen wir diese Lösung. Wir gehen davon aus, dass sich diese Gifte in dem Wasser lösen, destilliertes Wasser. Dann verdünnen wir dieses Wasser, das muss ich jetzt nicht erklären, dann verdünnen wir diese Lösung 1 zu 100, das ist wichtig, und haben damit eine Toxinlösung. Und jetzt gehen wir her, wir nehmen jetzt 5 gesunde Patienten, die alle keinen wurzelgefüllten Zahn haben. Einer davon bin ich, das andere sind 4 gesunde Mitarbeiterinnen von mir. Und wir messen jetzt im Serum bei all diesen Patienten den ATP-Energielevel. Der sollte eigentlich 100% sein, ist aber nur ein bisschen immer so bei 93%, 86% und so weiter, weil die Mitochondrien durch den Transport des Blutes ins Labor ein bisschen belastet werden. Okay? Aber eigentlich kann man sich hier 100% vorstellen. Dann geben wir im Labor, nachdem wir den Ausgangsenergielevel gemessen haben, geben wir im Labor zum Blut diese 1:100 verdünnte Toxinlösung und lassen diese Toxinlösung wieder für 24 Stunden auf das Blut einwirken und messen dann dieses ATP-Energieniveau nochmal. Und wir betrachten jetzt nur die Lösung 1:100, also nur diese Zeile. Dann bleiben beim Patienten A von 100% ATP-Bereitstellung nur noch 50% übrig, da 45% und so weiter und so weiter. Das heißt, im Schnitt bleiben nur noch hier 49% der Energiebereitstellung, der ATP-Bereitstellung übrig, nach 24 Stunden. Das heißt, bei diesem Besuch sind ja die wurzelgefüllten Zähne nur 24 Stunden in der Lösung, okay? Und diese Lösung wirkt nur 24 Stunden auf dieses Blut ein. Und wir haben praktisch eine Halbierung der ATP-Bereitstellung.
Und sorry, wenn ich mal nachfrage, das Blut, wenn das jetzt dann nochmal 24 Stunden steht, würde das nicht sowieso an Vitalkraft verlieren?
Nein, nein, nein. Wir haben natürlich entsprechende Gegenversuche gemacht. Das ist so eine Tabelle. Dieser Versuch ist publiziert, wissenschaftlich publiziert und so weiter. Es ist nur mal ein kleiner Teil daraus. Es wäre zu viel, die ganze Studie darzustellen. Deine Frage ist berechtigt, aber das ist alles abgeklärt, sonst.
Ja, ja, gut. Ich wollte noch.
Kommt das nicht durch ein Review? Das ist alles.
Ja, alles klar. Gut. Also schon diese auch starke Verdünnung sozusagen und geringe Exposition. Da kann man sich, ich denke mal, das habt ihr gewählt, um auch zu zeigen, das ist letzten Endes, was im Körper dann auch so in dieser Form stattfindet. Kann man sich das Verhältnis so vorstellen?
Sehr richtig. Die Verdünnung sollte eigentlich diese unterschwellige chronische Toxineinschwemmung simulieren. Ja? Weil es ist ja nichts Akutes. Nicht? Es ist ja nicht so, dass das Gift bums schlagartig kommt. Aber immerhin, wir haben unsere wurzelgefüllten Zähne jahrelang im Mund. Die wirken also jahrelang ein. Ja? Und diese Toxine wirken eben auch jahrelang auf das Blut, über das Blut, auf die Mitochondrien ein.
Ja, also eine enorme Energiebremse sozusagen.
Ja, es ist unglaublich. Also uns hat es wirklich selber vom Sockel gehauen, wie uns das Labor diese Zahlen übermittelt hat.
Ja. Geht das denn so schnell dann auch weg, wenn man jetzt die Sachen behandelt, also die Nikos/FDoc und die wurzelbehandelten Zähne behandelt? Ja. Erholen sich die Patienten dann ruckzuck oder dauert das dann schon eine Weile?
Es dauert schon eine Weile, ja. Also die Wiederherstellung der Mitochondrien, also ich sage mal, der Begriff der Mitochondropathie ist heute in der Medizin, in der Schulmedizin, ganz offiziell wissenschaftlich und auch natürlich in der naturheilkundlich orientierten Medizin ein ganz wesentlicher Begriff als Vorstufe, als Voraussetzung oder als Vorbedingung für alle möglichen immunologischen Systeme drankommen. Ich gehe jetzt da mal wieder raus.
Okay, alles klar. Gut, also wie sind denn die Erfahrungen dann, wenn die Menschen ihren Mundraum saniert haben? Was haben die Erfolge da, für Erfolge dann?
Naja, es ist so, wir müssen immer sagen, es hängt immer vom Patienten selber ab, es hängt vom Krankheitsbild ab. Wir haben relativ gute Erfolge bei solchen so Schulter-Arm-Syndrom und so weiter. Nicht? Da geht es den Leuten 2-3 Tage besser, später sofort besser. Ist klar, bei Multiple Sklerose, bei Krebs können wir nicht irgendwie eine Spontanheilung erwarten. Ja. Es ist so, man muss eigentlich sagen, für mich persönlich, obwohl ich das jetzt nun seit 40 Jahren mache, ist diese Zahnsanierung, also Entfernung von toten Zähnen, Ausräumen dieser Kieferosteitis, dieser FDOKs, Entfernung von Zahnmetall und so weiter. Es ist einfach nur die Voraussetzung dafür, dass andere Therapeuten, sei es nun Akupunkteure oder Neuraltherapeuten oder vielleicht auch Homöopathen oder sonst jemand, dass die eigentlich viel schneller und viel besser mit ihren Methoden vorankommen. Ich sage immer so, wir lösen im Grunde nur die Handbremse.
Ja.
Und dann bin ich persönlich auch immer dankbar, wenn irgendein anderer Kollege, ein Experte auf einem anderen Gebiet dann eben den Wagen anschiebt, nachdem die Handbremse gelöst ist und den Wagen ins Rollen bringt.
Ja. Ja. Und das ist halt auch wichtig zu verstehen, dass es eine Entgiftung fängt im Grunde genommen immer erstmal mit der Zahnsanierung an. Ja. Also wenn Zahnmetalle noch da sind, natürlich insbesondere Amalgam, dann müssen die erstmal raus, sowieso. Also da geht kein Weg dran vorbei. Aber wenn ich noch andere, wurzelbehandelte Zähne habe und so weiter, dann ist das eine Therapiebremse, eine ganz enorme. Und das können ja nicht nur, also es gibt ja Menschen, die haben dann 12, 15 verschiedene Stellen, an denen irgendwas los ist. Ne? Das ist ja nicht nur eine Kleinigkeit, sondern das ist hier oben, da unten, an allen möglichen Stellen. Ja. Und das Leute mit 12 Amalgamfüllungen, das ist ja relativ normal, sowas.
Für alle Bootsbesitzer und Segelfreunde darf ich ein Beispiel nehmen. Nicht? Wenn ein Loch im Boot ist, was macht man als erstes? Ja, man fliegt das Leck und dann schöpft man das Wasser raus. Solange das Leck noch da ist, macht es keinen Sinn, das Wasser rauszuschöpfen. Und so ist es genau, wie du sagst, mit der Entgiftung. Ja? Solange die Gifte noch im Kiefer sind, ja, ist es nur partiell wirksam, eine solche Entgiftung.
Ja, und es sind so viele Stressfaktoren, die auf einen einwirken. Und wenn man sich das, auch wenn es nicht ganz angenehm ist und auch nicht ganz günstig, aber wenn man sich das sozusagen, wenn man diese ganzen Steine aus dem Rucksack nehmen kann, ja, dann kann man natürlich, dann kann man natürlich die Berge besser erklimmen und dann sind einfach andere Therapien, die man dann danach macht, die eigentlich Entgiftung und andere Sachen vielleicht einfach viel, viel erfolgreicher.
Ja. Ein ganz wichtiges Bild ist ja auch noch neben dem immunologischen und neben dem toxikologischen Aspekt, ja, ist eigentlich der Aspekt dieses Stressmodells. Für dieses Stressmodell hat 1924 ein Schwede namens Hans Selye den Nobelpreis bekommen. Das heißt, wenn jetzt im Körper so ein zahnärztlicher Kunstgriff drin ist, wie ein wurzelgefüllter Zahn, dann empfindet der Körper das möglicherweise eben als chronisch entzündlichen und chronisch toxischen Stressor. Und dieser Stressor irritiert nicht nur das Immunsystem und die ATP-Bereitstellung, sondern er irritiert die ganze vegetative Steuerung. Der Begriff der vegetativen Steuerung ist, ich sage es jetzt mal ein bisschen bösartig, im Alltag der Medizin spielt das auch keine Rolle. Der Begriff der Regulationsmedizin ist eigentlich ein Bestandteil der Naturheilkunde, der Naturheilverfahren. Das heißt, wenn ständig Stressoren auf den Körper einwirken, dysregulieren unsere vegetativen Steuerungsorgane. Eines unserer vegetativ ganz stark gesteuerten Organe ist das Herz. Klar, kennt jeder. Wenn wir uns ärgern, schlägt das Herz schneller. Und wenn wir uns schön auf dem Sofa liegen und die Pfeife rauchen, dann beruhigt sich das Herz. Und es ist einer der schönsten Therapieerfolge, weil du mich danach gefragt hast, ist die Patienten, die Herzrhythmusstörungen haben, wo aber der Kardiologe am Herz natürlich nichts findet, das ist die Voraussetzung. Und trotzdem hat er Herzrhythmusstörungen. Haben wir wunderbare Erfolge, wenn wir diese Stressoren entfernen und damit diese vegetative Dysregulation bei Patienten ausschalten oder wieder auf eine normale Regulation zurückbringen. Und dieses Stressempfinden, ich traue es kaum sagen, aber es ist ein Thema unserer Zeit. Jeder fühlt sich gestresst, ja? Jeder reagiert gestresst. Okay, das ist die Umwelt, die ist nun mal so. Aber wir sollten dafür sorgen, dass unsere Innenwelt ebenso stressfrei ist. Weil diese Stressfaktoren im Kiefer lassen uns natürlich dann nach außen auch entsprechend mit Stressreaktionen reagieren.
Ja, Genau. Wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Wie geht man denn sowas an? Also die FDOKs, die NICOs, wie kann man die operieren? Es gibt zum Beispiel, habe ich gelesen, von einer Methode, wo man nur so ein klitzekleines Loch reinmacht und es dann rausholt. Oder wie muss man sich so eine Operation vorstellen? Gibt es da verschiedene Methoden?
Ja, ich traue mir jetzt nicht, die ganzen Operationsbilder zu zeigen. Wir verderben deinen Zuhörern den Appetit. Im Grundsatz ist es so, erstens, es sind relativ einfache Operationen, also einfach für Patienten, deshalb unter Lokalanästhesie. Es tut nicht weh, es gibt Angenehmeres. In der Regel bluten sie gar nicht sehr, weil diese Areale nicht stark durchblutet sind. Man muss halt einfach aufklappen. Schleimhaut aufklappen, ein Knochenfenster öffnen, damit man dann in das Innere des Knochens reinkommen kann. Denn diese NICOs, FDOKs, sitzen im Knochenmark. Und diese erweichte Substanz, dann diese fettig degenerierten Anteile, lassen sich relativ schnell auslöffeln, aussaugen. Man kann sie nun ein bisschen mit dem Bohrer bereinigen, man kann auch mit einem Ultraschallgerät reinfahren. Wir wechseln ab, wir machen mal einen Bohrer, machen mal ein Ultraschallgerät. Das sind aber alles nur Kleinigkeiten der Technik. Entscheidend ist, dass es wirklich sauber ist. Nur ein Loch reinbohren und Medikamente reinspritzen hilft, mindert die Wirkung, man hat auch einen Effekt, aber in der Regel genügt es nicht, um die ganze Restitutionskraft und Ausheilungskraft des Körpers dort richtig hinzukriegen. Also wir sind von dieser Methode, die sehr schonend wirkt und von vielen Patienten sicher auch geschätzt werden würde, eigentlich wieder abgekommen, weil es das Thema im Grunde nicht löst. Wenn
Wie
man diese Operation. Entschuldigung.
entstehen denn die F-Docs eigentlich?
Naja, sagen wir mal so, im Grunde sind es, wie ich es vorher schon angedeutet habe, eigentlich gestörte Wundheilungen. Du kriegst den Weisheitszahn operiert, ne? Irgendjemand zieht dir einen toten Zahn oder einen schmerzenden Zahn. Und in der Regel kümmert sich die Zahnmedizin dann nicht um die Qualität einer immunologisch vernünftigen Wundheilung. Und dann bleiben eben diese Restentzündungen. Früher gab es den Begriff Restentzündung oder Restkieferosteitis. Und genau, weil es nicht ordentlich ausheilt, haben wir diese Entzündungsbotenstoffe, sprich Rantes, in diesem Areal, wo dann ständig der Körper versucht, das zu heilen, zu heilen, zu heilen, und es geht nicht.
Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Information. Also das war bei mir halt auch so. Mein damaliger Gleitschirmfliegerfreund und mein Zahnarzt, der hat mir einfach einen Weisheitszahn gezogen. Die anderen hat er sich nicht dran getraut. Aber den hat er mir gezogen, der ging ganz leicht. Und das war es dann halt, ne? So nach dem Motto,
Ja,
ja,
das
werft
ist
dir noch eine
gut.
Antibiotika rein und das vergiss es. Und ja, ich weiß nicht, wie es normalerweise so ist, aber da an der Stelle hatte ich dann natürlich später dann Nico.
Richtig.
Was muss man denn jetzt machen, wenn jemand zum Zahnarzt geht und sagt, okay, hier muss ein weißer Zahn entfernt werden? Wie muss man denn überhaupt so ein Areal behandeln, damit oder was muss man tun, damit das erst gar nicht entsteht?
Naja, also man sollte, also wenn man jetzt den Weisheitszahn raustut, natürlich die Wunde ordentlich säubern. Wir bringen in die Wunde das nennt sich PRGF rein, Parathyroid Growth Factors, das machen wir seit Jahren. Das ist quasi eine modifizierte Stammzellentherapie. Das heißt, man nimmt das Blut des Patienten aus der Vene ab, präpariert das ein bisschen und dann gibt es so eine gelbliche, zähe, flüssige Masse. Und das ist alles körpereigenes Abwehrsystem. Und das bringen wir direkt in die Wunde rein, machen daraus noch eine kleine Fibrinmembran, auch wieder körpereigen, legen die nochmal über die Wunde drüber und vernähen das Ganze dann. Eine unserer primären Voraussetzungen ist, dass die Wunde vernäht wird, dass sie also nicht offen heilt. Jeder vernünftige Chirurg näht seine Wunde zu. Nur die Zahnärzte ziehen den Zahn, schicken den Patienten nach Hause, lassen die Wunde offen. Das ist schon mal der erste Fehler, den man vermeiden sollte.
Okay.
Zweitens, wir umspritzen die Wunde immer mit Prokain, neuraltherapeutisch, um mögliche Fernwirkungen entsprechend abzublocken. Und drittens ist eben die Nachbehandlung, die wir mit Infusionen machen, hochdosiert Vitamin C. Wir geben auch Ozon, wir geben andere homöopathische Medikamente, wir geben Mineralstoffe. Antibiotika versuchen wir, so immer es geht, zu vermeiden.
Okay, das Prokain, kannst du das nochmal erklären, wofür ihr das macht? Du hast gesagt, Fernwirkung abhalten.
Prokain stammt aus der Neuraltherapie, ist an sich auch so eine Art Lokalanästhetikum, ist aber in der Lage, die Entzündung zu hemmen. Und man könnte sagen, das Gewebe in seinen Reaktionen umzuprogrammieren.
Inwiefern?
Prokain baut die Membranpotenziale wieder auf. Also schlichtweg, die Zelle, jede Zelle hat außenrum eine Membran, also etwas Rundes außenrum. Und diese Zelle funktioniert nur dann, wenn von außen nach innen ein Potentialgefälle besteht. Von mehreren Volt. Also, aber weniger Ampere natürlich. Ja. Und nur wenn dieses Potentialgefälle existiert, ist diese Zelle in der Lage, ihre Giftstoffe nach außen zu bringen und andererseits Nährstoffe natürlich aufzunehmen. Durch diese Membran durch. Mhm. Wenn jetzt aufgrund irgendwelcher Maßnahmen dieses Potentialgefälle weggeht, nehmen wir mal globaler Elektrostress. Ja, Elektrosmog. Wenn dieses Potentialgefälle weg ist oder sich mindert, funktioniert der ganze Stoffwechsel der Zelle nicht mehr. Dann ist die Zelle schlapp, kaputt, was auch immer. Wenn wir jetzt mit Prokain das Ganze umspritzen, dann baut sich dieses Membranpotenzial wieder auf. Die Zelle sagt, wunderbar, es gibt wieder ein Außen, es gibt wieder ein Innen. Ja? Meine Giftstoffe werfe ich raus und meine Nährstoffe, die ich brauche, kann ich wieder reinholen. So könnte man sich das vorstellen.
Ja, okay, das wunderbar. Macht Prokain. Ja, wunderbar. Kann ich denn jetzt so eine Geschichte angehen? Zahlt das die Kasse?
In der Regel nicht, weil wir immer noch leider von den Kostenträgern als etwas entgleiste Außenseiter betrachtet werden. Ich habe mittlerweile 14 wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema. Ich habe 3 Bücher geschrieben mit 680 Literaturhinweisen. Ich habe auf meine 14 wissenschaftlichen Publikationen eine internationale Leserschaft, das ist ja alles Englisch, von über 100.000 Lesern, wobei ungefähr 72% ungefähr aus China sind, 25% ungefähr aus USA und 7% aus Deutschland.
Ah, wow.
Das ist eine leider erschütternde Bilanz.
Ist das bei den Chinesen dann schon richtig durchgesickert, absolut, sozusagen?
Absolut, das ist erstaunlich.
Und also der Chinese, der geht zu seinem Zahnarzt, alles klar, okay, hier F-Dogs und so weiter, zahlt die Kasse, oder wie muss man sich das vorstellen?
Entschuldige, wer?
Wenn man als Chinese zum Zahnarzt geht, hat man dann da jemanden, der sich in diesem Bereich auskennt, und wird das dann auch von der Sozialversicherung getragen?
Ja, das weiß ich jetzt in China natürlich nicht. Okay. Aber es zeigt nur, dass witzigerweise die Chinesen in Bezug auf wissenschaftliches Interesse eigentlich wirklich immer an die vorderen Stelle stehen. Die Dynamik, die Neugier, ja. Wir müssen uns nicht wundern.
Ja, die sind einfach frischer als wir.
Ja, ja.
Die wollen auch.
Ich stelle es persönlich fest mit großem Bedauern. Ja, es ist nur erstaunlich. Ja,
ja, ich glaube, in Deutschland und auch in Europa hat sich so eine Art Arroganz auch eingestellt. Ne?
Vielleicht ja, das kann ich bestätigen. Und diese Arroganz oder Ignoranz oder wie man sie nennen will, kommt leider von der universitären Medizin. Es ist witzig, es gibt eine neue zahnärztliche Approbationsordnung. Man möchte es nicht glauben. Approbationsordnung ist die vom Gesetzgeber verordnete Ausbildungsordnung, die die Universitäten durchzuführen haben. Die letzte, also die neue, ist jetzt eben verabschiedet worden vom Gesetzgeber. Die alte stammt aus dem Jahr 1956. Das heißt, die Universitäten bilden, theoretisch gesagt, immer noch nach dem Stand von 1956 aus. Aber Was macht der Gesetzgeber in der neuen Approbationsordnung? Er schreibt den Universitäten vor, auch in Grenzgebiete auszubilden, auch die Zusammenhänge in der Universität darzustellen. Das heißt, die neue zahnärztliche Approbationsordnung hat der Gesetzgeber genau das verstanden und umgesetzt, wo wir ganzheitliche Zahnärzte, naturheilkundlich orientierte Ärzte und so weiter seit Jahren dagegen ankämpfen. Bislang vergeblich. Die Kostenträger sind froh, wenn sie sich irgendwo aus der Klemme ziehen können, ist klar. Ist eine nicht ganz glückliche Situation, insbesondere für betroffene Patienten.
Ja, wobei das mit den Kosten ist ja eine Milchmädchenrechnung, weil wenn die Menschen dann letzten Endes über Jahrzehnte chronisch krank werden und dann in die ganzen schwerwiegenden Krankheiten reinrutschen, wo sie dann ja quasi nicht mehr rauskommen, vor allen Dingen, wenn die Ursachen nicht identifiziert sind, dann ist das ja...
ganz klar. Na? Na gut, man fühlt sich in diesem kurzbeinigen Denken an die deutsche Automobilindustrie erinnert. Ja, es ist genau die gleiche Haltung. Mhm. Ja, es muss einer kommen von außen, der ihnen zeigt, wie verknöchert ihr Denken eigentlich ist.
Ja, ich würde gerne zum Abschluss noch mal kurz darauf eingehen, wie kommt man an die Analyse jetzt dran? Also kann ich zu meinem normalen Zahnarzt gehen, auch wenn die Kasse es nicht zahlt, und ihn bitten, bitte schauen Sie mal nach, Ranteswert, schauen Sie mal nach, ob ich tote Zähne habe, ob die problematisch sind, habe ich Nikos und so weiter. Was für Analysemethoden muss der Arzt da überhaupt haben?
Naja, er sollte zumindest mal neben dem normalen zweidimensionalen Röntgenbild ein dreidimensionales Röntgen. Das ist schon mal das eine.
Die das sogenannte DVT.
Die Nadelprobe wäre, wenn der Patient fragt, Herr Doktor, wissen Sie, was Rantes ist? Das wäre die Nadelprobe. Benutzen Sie Orotox? Herr Doktor, benutzen Sie Orotox? Dann wird er fragen, was ist das? Dann wissen Sie schon, der Kollege kümmert sich nicht um tote Zähne. Ja, also im negativen Sinn jetzt. Ja. Oder wenn er nicht weiß, was Rantes ist, dann hat er sich noch nie mit diesem Phänomen der chronischen Kieferentzündung beschäftigt. Weil die Röntgenbilder auch zu vielen Diskussionen Anlass geben, haben wir ein Ultraschallgerät entwickelt, mit dem man ohne Strahlenbelastung und ohne weiteres relativ schnell einfach die Knochendichte im Kiefer messen kann. Denn überall da, wo der Knochen nicht dicht ist, ist er entzündlich aufgelöst und produziert dort Rantes, ist also eine Rantesquelle. Dieses Gerät ist zu kaufen. Es heißt CADI-TAU. CADI, also die Cavitations, das englische Wort für diese Hohlräume im Knochen. Und TAU, T-A-U, ist transalveoläre Ultraschalldiagnostik. So heißt es, also mit Wellen, wir nennen es ganz simpel mit Wellen in den Körper schauen. Hier, der Grund, warum es mit normalem Ultraschall nicht geht, mit Ultraschall in der Medizin ist ja nun eine Banalität. Also jedes Baby wird mehrfach mit Ultraschall mindestens beschallt heutzutage, um den stolzen Vätern die Bilder zeigen zu können. Grund ist der, dass natürlich durch die harten Knochenschichten außen dieser Ultraschall, den ich jetzt so von außen, normale Ultraschall, den ich von außen angebe, reflektiert wird. Und uns niemals das Innere des Knochens zeigt. Wir wollen aber immer in das Knochenmark hineinsehen, denn genau im Knochenmark finden diese chronischen Entzündungen statt. So ungefähr sieht es aus, ganz simpel. Das ist ein Ultraschallsender für außen, das ist ein Ultraschallempfänger für innen. Der Ultraschallempfänger ist innen am Zahn, den man messen will, oder im Knochenareal. Und der Ultraschallsender ist außen an der Backe. So sieht es dann beim Patienten aus. Und so sieht der Ausdruck aus. Hier haben wir eben so ein schönes Gebiet hier, ein schön, wunderschönes Gebiet, wo man am Röntgenbild nichts sieht. Dieser Zahn 3,7 ist grün. Grün ist gut, wie bei der Verkehrsampel. Und überall, wo Sie rote Zeichen sehen hier, da liegen jetzt diese chronischen Entzündungen vor. Und man könnte sagen, ich darf da mal weiterspringen. Ja, darf ich da mal weiterspringen? Zum Beispiel jetzt hier unter dem wurzelgefügten Zahn, weil wir waren ja vorher bei der Toxikologie des wurzelgefüllten Zahnes und bei der Entzündung des wurzelgefüllten Zahnes. Und hier sehen wir neben der möglichen toxischen Belastung eine Entzündung an der Wurzelspitze. Und das sehen wir eben sehr schön hier. In diesem Bereich ist der Ultraschall grün. Beim Zahn 4,6 ist er rot. Das heißt, unter dieser Wurzelspitze haben wir eine chronische Entzündung. Wir haben den Zahn entfernt. Diesen Knochenbereich, der erweicht war, ausgeschält, ins Labor geschickt und auf Rantes untersuchen lassen. 150 Picogramm pro Milliliter Rantes hat der gesunde Kieferknochen und dieses Areal hat er aber über 2000 Picogramm. Das heißt ganz deutlich, wir haben hier postoperativ labortechnisch den Nachweis, dass dort eine Entzündung war. Und hier sind nochmal die Rantes-Bilder vergrößert, rot. Hier weiß ist die Wurzelspitze und um die Spitze herum liegt dieser Entzündungsherd.
Ja, wie viele
über das Röntgenbild.
Ja, wie viele biologische Zahnmediziner haben dieses Gerät?
Das Gerät ist seit Juli auf dem Markt. Wir haben bisher 12 Geräte verkauft. Luxemburg, Österreich, England. Mit Brasilien sind wir in Verhandlungen, mit USA auch. Da müssen wir es zulassen.
Okay, in Deutschland niemand?
In Deutschland gibt es jetzt mittlerweile 4 oder 5, aber wir haben bereits mehrere Interessenten, wir müssen die Dinge immer produzieren und so weiter. Es ist kein Massenprodukt, aber es ist ein erster Schritt weg und es ist das erste Bild und einzige bildgebende Verfahren neben dem Röntgen. Aber Röntgen ist halt ionisierend, nicht? Also nicht umsonst gibt es ein Strahlenschutzgesetz, ein medizinisches Strahlenschutzgesetz.
Okay. Du kannst die Präsentation wieder zumachen, denke ich, oder? Okay, also das ist eine ganz tolle Neuerung. Danke, Johann, dass du das in die Welt gebracht hast.
Ich freue mich, dass ich es vorstellen durfte.
Ja, und du hast es mit mir gemacht und da kam dann halt auch noch eine Nikoblastung raus, die ich mittlerweile auch angegangen bin. Und ja, das ist also hoffentlich setzt sich das durch und wird bei vielen Zahnmedizinern dann, also so viele werden es nicht werden. Wie überhaupt die Zahl der biologisch arbeitenden Zahnmediziner lässt sich ja auch doch in relativ einfachen, mit ein paar Händen beschreiben, sage ich jetzt mal in Deutschland, aus meiner Perspektive. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass es sowas gibt und man so schnell zu einem vernünftigen Resultat kommen kann und eine gute Basis hat, um dann da gezielt zu arbeiten.
Ja.
Okay, also ich denke, es ist klar geworden, wir haben zwei toxische Belastungen, die nichts mit Metallen zu tun haben. Das sind die toten Zähne und das sind die Nikos, F-Docs, wie auch immer. Und die schwächen die Mitochondrien, die führen zu chronischen Entzündungsreaktionen, die andere Entzündungsbotenstoffe irgendwann aktivieren und letzten Endes andere Organe sozusagen in die Entzündung bringen. Und das kann dann zu allen möglichen entzündungsbasierten Krankheiten führen. Das ist also keine Kleinigkeit, sondern wir reden hier über den gesamten Energiestoffwechsel. Und letzten Endes sind chronische Entzündungen die Basis aller Krankheiten. Und deswegen ja, ist es da ganz, ganz sinnvoll, sich einen guten Zahnmediziner zu suchen. Ob jetzt in München oder wo auch immer, den kann man ganz einfach am Telefon fragen, wenn es um Amalgam geht, Kofferdamm, Beatmung, langsamer Bohrer, DVT, also das 3D-Verfahren, wie sieht es mit dem Rantes-Wert aus? Und dann weiß man schon nach einem dreiminütigen Gespräch, ist derjenige der Richtige oder nicht. Oder?
Ja.
Ja, okay. Gut, lieber. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke auch für die Folien und so. Das ist auf jeden Fall gut illustriert. Und ja, wo kann man dich erreichen?
Ja, also jederzeit unter unserer entweder ein E-Mail schicken. Wie mache ich das im E-Mail?
Ja, ich werde das unter dem Video auf jeden Fall
verlinken. Ach, du machst das, okay, wunderbar. Ja. Oder auf die Website gehen. Wir haben eine sehr umfangreiche Website. Da muss man sich ein bisschen durcharbeiten. Da sind auch meine ganzen wissenschaftlichen Publikationen drauf. Auf meiner Website kann man auch Patienteninformationsmappen runterladen für Gesichtsschmerz, für Tumore, für Neuralgien und so weiter. Das kann man machen. Da sind meine deutschen Übersetzungen drin, der Publikationen. Und im Übrigen hoffe ich, meine Patienten oder deine Zuhörer als Patienten nicht zu sehr verschreckt zu haben mit den wissenschaftlichen Details. Aber ich habe versucht, ein bisschen eben handfestes Licht in die Sache zu bringen. Und dass die Patienten oder die Betroffenen auch sehen, wir machen uns wirklich Gedanken über die Dinge. Es wird hier nicht nur ja, spekuliert und vermutet, sondern wir versuchen, die Dinge dingfest zu machen.
Ja. Und ich denke, das ist die Arbeit, die du machst und auch einige Kollegen, das rettet Menschenleben, das verbessert Lebensqualität von unglaublich vielen Menschen, wenn sie sich diesem Thema bewusst werden und es angehen, was zugegebenerweise natürlich immer, also ein Zahnarztbesuch, auch wenn du zum Beispiel ein ganz netter Mensch bist, aber es ist halt dann doch kein Spaß am Ende.
Ich sage immer, auch ihr Zahnarzt hat Angst vor dem Zahnarzt.
Ja.
Es gibt dann wirklich, es ist ihm wirklich unangenehm, natürlich. Ja.
Ja.
Aber die höhere Zielsetzung der Gesamtgesundheit, die lohnt sich natürlich, dass man das macht, ganz klar.
Ja, da muss man durch und es kostet auch was. Die Kostenträger tragen es halt eben nicht. Da kann man auch, also je nachdem, wie viele Baustellen hat, das können auch einige 10.000 Euro sein. Ja, und das ist natürlich für viele Menschen auch einfach nicht möglich. Ne? Also ich kenne auch Fälle, wo Menschen sehr, sehr krank sind und die Zähne sind überhaupt nicht saniert und es gibt aber auch keinen Weg, das zu tun.
Das ist dramatisch. Ne? Wir empfinden das als Skandal. Ne?
Was werden da die Lösung? Alle Zähne ziehen?
Naja, alle Zähne ziehen, die Zähne ziehen und den, ich sag's jetzt mal so, den entzündlichen Dreck im Kiefer zu belassen, ist natürlich auch keine Lösung. Das wurde ja schon in den 60er Jahren praktiziert, der sogenannte Exodontismus, der kam damals aus Amerika. Und wir leiden immer noch unter diesem schlechten Ruf. Ja, das heißt, ja, da werden Zähne gezogen und sie werden trotzdem nicht gesund. Nein, im Vordergrund, und du hast es ja vorher schon angedeutet, steht natürlich immer die genaue Diagnostik. Wir wollen ganz genau wissen, ist es der Zahn, ist es der Zahn nicht, ist es dieser Kieferbereich, ist es dieser Kieferbereich nicht. Und unsere modernen Diagnosemethoden, die ich ja teilweise vorstellen durfte, die bringen uns dahin, dass wir ganz genau zielgerichtet arbeiten.
Ja, super. Okay, danke Hans. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
Danke, wünsche ich dir auch und den Zuhörern auch.
Tschüss.
Wiederhören.